haben wir ausgemacht, dass ich der Setfotograf bin für den Grand Prix von Zandvoort 66. Also so 3-4 Tage vor dem Grand Prix waren Yves Montand da und James Garner, wie sie alle hießen, furchtbar viele Schauspieler. Und da standen die vorbereiteten Fakes von Formel-1-Rennwagen. Yves Montand fuhr dann einen Fake-Ferrari. Und der musste natürlich in diesem Feld von Rennwagen mitfahren. Echte Formel-1-Rennwagen. Und mittendrin Yves Montand schleudernd, kämpfend. Und dann haut es ihn am zweiten Tag aus der Tarzankurve raus und blieb im Sand stecken, direkt neben mir. Dann nimmt er seinen Helm, wirft den in den Sand und schreit auf Englisch, Französisch. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zu Hause geblieben.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Momentan bekomme ich zahlreiche Messages von euch, dass die alte Schule einer der wenigen Lichtblicke in der weihnachtsmarktarmen Vorweihnachtszeit ist. Das ehrt mich einerseits, andererseits merke ich, wie der Druck ganz schön steigt. Aber ich gebe mein Bestes, damit es so bleibt, wie ihr es gewohnt seid. Und ich möchte euch an dieser Stelle gerne auch nochmal auf meinen alte Schule YouTube-Kanal hinweisen, den einige von euch vielleicht noch nicht kennen und wo es jeden Tag neue Ausschnitte aus meinen bisher 73 Interviews gibt und wo ich regelmäßige Specials veröffentliche, wie zum Beispiel meine Zoom-Konferenzen mit Rainer Braun, Christian Menzel, Professor Fritz Indra und vielen mehr. Ich freue mich auch dort auf euren Besuch und in den Shownotes unten habe ich auf den Kanal verlinkt. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Er ist ein intimer Kenner des Motorsports der vergangenen 60 Jahre und hat die ganze Szene aus einem speziellen Blickwinkel betrachtet. Von 20 bis 800 mm wird alles dabei gewesen sein, denn er ist einer der profiliertesten Auto- und Motorsportfotografen aus der von uns so heiß geliebten goldenen Ära. Und er ist unseren Helden so nah wie kaum ein zweiter gekommen, denn er war und ist mit vielen von ihnen auch privat befreundet. Das neueste Buch von ihm heißt Motor Racing Photography, wo er zahlreiche seiner Begegnungen beschreibt und bebildert und über einige rede ich jetzt heute mit ihm. Viel Spaß mit den Erinnerungen von Werner Eisele.
Ich hatte von meinem Vater eine Kamera geerbt. Mein Vater ist 44 tödlich verunglückt. Er war Lokführer beim Eisenbahnunglück in der Nähe von Stuttgart. Und da bin ich losgegangen mit dieser Kamera und mit dieser kleinen Agfa-Box und hab mich ins Porsche-Werk reingeschmuggelt. Nicht Mercedes, Porsche musste es sein. Mit dem Fahrrad, das Fahrrad habe ich hinter die Pförtner stellen dürfen und der Pförtner hat gesagt, Buh, wo willst du noch? Dann sage ich, ich muss meinem Onkel Vesper bringen. Den Onkel gab es aber nicht. Und er hat dann gesagt, dann geh nur, weißt du, wo ich, ne? Ja, ja, ich habe da von außen immer beobachtet, wo die Rennabteilung ist, Werk 1. Und da bin ich tatsächlich reingekommen. So einfach ging das. Und dann durfte ich auch so ein bisschen knipsen, aber die Filme, die hat mein Stiefvater alle vernichtet. Das war ganz furchtbar. Na, wie auch immer. Also ich habe schon immer ein bisschen so reingeschnuppert zu Porsche. Werksführungen gab es nicht. Aber es gab einen Herrn Herbert Linge. Und das war ein ganz, ganz strenger. Ganz, ganz strenger. Und da kam 1960 das Solitude-Rennen. Ayrton Senna wurde da gerade geboren, 1960, als Graf Birger von Trips mit dem Typo 156 das erste Rennen gefahren hat. Man hat die Solitude, das war ja kein Weltmeisterschaftslauf, aber die Solitude hat man immer benutzt, um die Rennwagen vor der nächsten Saison zu testen. Es war also willkommen die Solitude. Und da hat Hirschke von Hahnstein den Hans Hermann mit dem Formel 1 Porsche 718, drei Gurney, Hans Hermann und glaube ich Bondi war es auch, muss noch mal schauen, und wenigen Mechanikern, Ferry Porsche war da, große Ehre für alle, Hans Metzger, und dann hat, alle haben gemeint, der Hans Hermann müsste gewinnen, aber der Taffy, der Graf Berger von Trips, hat ihn tatsächlich überholt. Ich wieder meine Bilder gemacht, oder die Bilder gemacht, zu Huschke von Einstein gegangen, und das war ja der Lohn da, dieser Schirm. Geld habe ich keines, bringen Sie mir vom nächsten Rennen, das war natürlich Nürburgring, wieder Bilder. Und dann war das mit der Evi Görny, dass der Evi Görnig gesagt hat, Evi Butz, Herr von Hanstein, das geht nicht, der junge Mann muss reisen. Das kostet Geld, die Filme muss er kaufen. Und dann war da mein erstes Honorar 100 Mark. Und von da an ging es tatsächlich ganz schnell voran. Das war so ein bisschen ein Türöffner, meine Rennaufnahmen, und die ich immer wieder Porsche dann abgeliefert hat, findet man heute noch im Archiv. Und Geld bekommt man natürlich keins. Das ist ganz schlimm. Und dann ging es richtig bergauf. Und ganz früh, die letzten 356er habe ich noch mit Huske Sekretärinnen im Hof fotografiert. Und dann kam der erste 911. Herr Eisel, bitte machen Sie schöne Aufnahmen. Geld für Modelle habe ich keins. Wir nehmen die Thora Hornung und das nächste Mal nehmen wir die Evi Butz. Und so ging das Step by Step. Und dann kam ein Herr Richard von Frankenberg. Richard von Frankenberg hat den Christophorus gemacht. Wunderbar. Der Grafiker war Erich Strenger, lebt leider auch nicht mehr. Und plötzlich war Geld da. Aber der wahre Grund war, inzwischen hat mich Mercedes angerufen, ich sollte nach Untertürkheim kommen, und da lagen dann diese Porsche-Pressebilder. Und dann sagt der damalige Vorstandsvorsitzende, Herr Eisele, können Sie für uns auch fotografieren? Natürlich fotografiere ich für Sie. Und die hatten plötzlich elegante Damen und auch für mich ein Honorar und für die Damen Honorar. Und das hat den Huschke von Hanstein so richtig spitzig gemacht, dass er dann auch mir gestattet hat, von der Modellagentur Jäger ein Model, ein elegantes Mädchen zu buchen. Aber die mussten ja drei Perücken haben. Das war verrückt. Rot, blond oder schwarz. Und wenn sie blond war, eine schwarze oder eine rote. Es war fantastisch. Auf jeden Fall ruft mich Porsche an und sagt, Herr Eisele, haben Sie eine Idee? Wir müssen, Mercedes hat in einem Modemagazin die neue S-Klasse oder den neuen großen Mercedes von Ihnen fotografiert, veröffentlicht. Was machen wir? Sage, Herr von Anstein, wir machen eine, Sie geben ein bisschen mehr Geld aus für die Models, und dann nehme ich Kontakt auf mit den Modemagazinen. Sie glauben nicht, wie das funktioniert hat. So Mitte 11 kommt ein blauer Elfer drin mit einer eleganten, dunkelhaarigen Dame. Da durfte ich sogar die Farbe aussuchen, weil ich Kontakt aufgenommen hatte mit der Vogue. Und das wurde tatsächlich in der Vogue gedruckt. Und da ging es los, regelmäßig Mercedes, Porsche, dann kam auch Fiat. Madame, Lady, Chic und Vogue, das war wichtig.
Also haben Sie quasi das schon die Autohersteller in die Moderichtung gerückt.
Richtig. Es war so verrückt, wie die auf mich zukamen. Die haben natürlich den Namen gelesen. Der erste Grund gegenüber Huschke von Hanstein war, Herr von Hanstein, wir müssen Farbe fotografieren. Den Automotor und Sport, die drucken ja nur schwarz-weiß. Richtig, hat er gesagt. Und dann haben wir da bei Porsche ganz langsam angefangen. Aber Mercedes war viel großzügiger und hatte viel mehr Ideen. Ich bin ja in ganz Europa rumgeflogen mit dem neuesten SL nach Paris. Hat mich der Vorstand, Marketingvorstand angerufen, Herr Eisele, Sie fliegen bitte morgen nach Paris, da ist Autosalon und der neueste Mercedes steht 2 Tage, bevor er auf der Messe gezeigt wird, irgendwo in Paris. Das war natürlich klasse. Oder die Pagode, die Porsche, Fiat, Lancia wollten immer ein bisschen sexy, auch Ferrari, immer ein bisschen sexy. Und dann kam die Pagode und dann sage ich zum Designer Bruno Sacco, wir möchten gerne für die Autozeitung, also das war ein ganz wichtiges Magazin, die Autozeitung hat in jeder Ausgabe Autos und Mädchen gemacht. Und die waren die Ersten, wo immer die lockeren Sachen wollten, also Bikini, vielleicht auch mal oben ohne.
Ja.
Und dann habe ich zum Marketingvorstand gesagt, aber die Autozeitung, die möchte gerne ein Mädchen auch mit oben ohne fotografiert, im Bikini. Das geht überhaupt nicht. Ich war in Not, dann lässt er mich anrufen von seiner Sekretärin am gleichen Tag noch, also Herr Eiserle, machen Sie das, geht in einen Steinbruch, wo die Leute das nicht sehen. Und dann sagt er auch nicht, das Auto ist von uns, aber der war natürlich von Mercedes. Und das war eine sehr hübsche Geschichte. Pagode.
Wie kam dann der Sprung von eigentlich ja statischer, gestellter Fotografie zum Motorsport, was ja eine ganz andere Anforderung
war? Also Motorsport war ganz von Anfang an. Jetzt erzähle ich Ihnen etwas, da dürfen Sie lachen. Ich habe gehört, am Nürburgring das Eifelrennen, da fährt mein Freund Michael May 1956 mit einem Porsche mit Flügel. Aber ich hatte keinen Führerschein. 55 oder 56. Ich hatte keinen Führerschein, aber das Vorkriegsfahrrad meiner Mutter. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, kann ich dein Fahrrad nehmen? Ich möchte auf den Nürburgring fahren. Meine Mutter hat gesagt, das geht doch nicht. Das ist doch viel zu weit. Ich spreche mit der Tante Frieda. Und Tante Frieda, das war die älteste Schwester, die hat gesagt, das Wernerle kommt nie wieder, aber lass ihn fahren. Dann bin ich mit dieser kleinen Kamera oben und der Agfa-Box im Rucksack und Proviant bin ich 3 Tage und 2 Nächte auf den Nürburgring gefahren.
Von Stuttgart aus?
Von Stuttgart am Neckar entlang, Rhein und Mosel. Und ich habe auf Landkarten alles pickfein notiert. Ich musste bei Maria Lach, gab es ein Sträßchen hoch zum Nürburgring. Das hat nochmal einen ganzen Tag gedauert. Und wenn die LKWs kamen, die Straße war nicht mal asphaltiert, die war geschottert, teilasphaltiert. Immer wenn ein LKW kam, langsam habe ich mich hinten dran gehängt. Und er hat mich wieder ein Stückchen mitgezogen. Manchmal hat es gemerkt, dass der hinten einer dranhängt und hat ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber ich bin nach 3 Tagen war ich am Nürburgring.
Das gibt's ja nicht.
Die erste Begegnung mit einem roten Ferrari war auf der Döttinger Höhe. Ich bin an die Kurve gesessen, wo die Autos immer raufkamen, habe gefespert. Es war vor der Tankstelle. Und da kam der erste Ferrari-Transporter.
War das beim Retterrad an der Tankstelle?
Vorher.
Ach so, okay.
Vorher,
okay.
An der ersten Kurve, wenn es rausgeht auf die Döttinger Höhe, habe ich mich da ins Gas gesetzt, gefespert und war so glücklich mit diesem Ferrari-Transporter. Und dann musste ich, Geld hatte ich keins, wirklich keins. Ich habe beim Bauern übernachtet und am Nürburgring war bei diesem Rennen das erste Mal Coca-Cola präsent. Und die hatten an der Südkehre einen Coca-Cola-Stand aufgebaut. Mhm. Es war auch eine Sensation für diese Zeit. Und da habe ich nachts im Cola-Stand übernachtet. Wirklich. Und ich war so glücklich, dass ich dabei war. Und dann wie vom Blitz getroffen, dieser junge Michael May mit seinem Porsche donnerstags oder freitags im Training, sein Peter Vetter May war sein Coach.
Ne? Und Coach, ja, genau.
Wir sind übrigens mit dem Auto von der Schweiz zum Nürburgring gefahren. Der Flügel wurde abmontiert, der war in einem großen Ford Station Wagon. Mhm. Und sind die zum Nürburgring gefahren, abwechslungsweise am Steuer von diesem 550 Spider. War zugelassen in Bern. Mhm. Mein Buch haben sie nicht, Tobermay.
Ja, klar.
Da das kommt das Bildchen drin.
Genau, mit der Beule vorne drin.
Ja, ja.
Ja, natürlich.
Ja, aber ich war wie vom Blitz getroffen. Da steht dieser silberne Wagen mit diesem orangefarbenen Flügel. Aber wir haben uns so durchs Leben geschlagen, bis dann die Lehre begann. Meine erste Lehre war übrigens Konditor. Aber ich wollte immer Fotograf werden. Und dann hat Kodak einen Assistenten gesucht für das Farblabor. Und da wurde ich tatsächlich angenommen. Hat sich herausgestellt, dass ich ein bisschen gescheiter war wie die anderen, die sich beworben haben. Ich wusste zum Beispiel auch über chemische Regeln bekannt, fotografische sowieso, das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich, während ich bei Kodak war, meine Fotografenlehre gemacht. Mit Einverständnis des Vorstandsvorsitzenden, weil der hat mich irgendwie geschätzt. Und dann habe ich viele Jahre das Werbestudio geleitet, aber nebenbei immer mit Kodak Sägen durfte ich zu Autorennen fahren. Der Vorstandsvorsitzende von Kodak war ein so lieber Mann, der gesagt, Herr Eisele, wenn Sie nach Monaco fahren, dann kommen Sie nicht in der Nacht zum Montag zurück, sondern Sie bekommen 2 Tage Sonderurlaub. Sie reisen schon am Freitag und reisen erst am Montag nach Hause. Da wusste ja, dass ich meine noch nicht Frau dabei hatte.
Und Sie sind aber dieser erste Nürburgring-Ausflug mit dem Fahrrad, das war aber davor, oder?
Ja, mit dem Fahrrad, das war 55.
Das ist ja unklar. Also das ist für mich unvorstellbar. Dann sind Sie 3 Tage mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren.
Ja.
Und da haben Sie nachts auch immer beim Bauern irgendwo geschlafen?
Beim Bauern oder eben Nürburgring im Coca-Cola stand und kein Mensch wollte von mir was. Kein Mensch.
Ja.
Es war aber Michel May war natürlich, dem Rennfahren habe ich mich nicht genähert. Ich war ja froh, dass ich da durch den Zaun schlüpfen konnte und zugucken konnte. Im Mai habe ich dann kennengelernt, Solitude-Rennen.
Ja.
Da habe ich dann schon die ersten brauchbaren Fotos gemacht. Aber dann so richtig tolle Kamera hatte ich dann 1960, wie der Trips kam.
Ja.
Habe ich dem Huschke von Hanstein die ersten brauchbaren Porträts gebracht. Von Gurney, von Bonnier, von Hans Hermann, dem holländischen Grafen von Beaufort. Mhm. Er war begeistert und so begann das, war so der Türöffner. Aber der wahre Türöffner war tatsächlich Ferry Porsche. Wie ich dann die ersten Aufnahmen der Serienautos gemacht habe, noch ohne Mädchen, wenn ich zum Büro ging von Huschke, hat Ferry seine Türe immer so viel offen stehen lassen.
Mhm.
Der wollte immer sehen, wer vorbeikommt. Und dann lief ich ganz langsam an der Tür vorbei, hallo Herr Eisele, kommen Sie doch bitte geschwind rein.
Das hat der Huschke wahrscheinlich schon wieder geärgert, dass er den wieder abgegriffen hat.
Nein, eigentlich nicht. Er hat sich das war ja für ihn ein Plus.
Ja, ja.
Der große Dr. Porsche, der war noch nicht Dr. Ferry Porsche, gesagt hat, hat er zu mir gesagt, die Linie ist fein, ja, das haben sie gut herausgearbeitet. Und das hat dem Huschke natürlich gut getan.
Mhm.
Und so ging es Jahre bis in die 928-Zeit. Nein, dazwischen kommt noch Porsche 914. Oh Gott, ich war ja der erste Fotograf der Welt, der Porsche 914 fotografiert hat, in Farbe, draußen.
Mhm.
Weil die Prototypenfotografie wurde ja bei VW gemacht.
Ah, okay.
Aber die ersten brauchbaren Pressebilder habe ich hier gemacht im Raum Stuttgart. Und da war damals immer das Wichtige für Huschke und auch für die Werbeleute bei Porsche. Von Werbung hat man ja noch gar nicht gesprochen, dass die Autos farbig sein sollen und dass die immer so einen Schlosshintergrund haben sollen.
Ah, okay, so ein bisschen.
Und da war natürlich Schloss Solitude, das alte Schloss in Stuttgart war natürlich willkommen.
Ja.
Und das hat übrigens Mercedes dann, wollte das dann auch. Aber Sie gehen bitte mit dem neuen Mercedes nicht nach Schloss Solitude, sondern Sie gehen nach Ludwigsburg. Und dem Schlossverwalter sage ich, da kommt kein Porsche rein. Das war der Wahnsinn. Ja, aber Ferry Porsche hat dann, der 914er, das war für ihn ein Auto. Er hat sich so gefreut, wenn er mit mir eine Testfahrt machen konnte. Und er hat gesagt, merken Sie, Mittelmotor, merken Sie das, wie der um die Kurven geht. Der war so begeistert von dem 914er, das können Sie sich nicht vorstellen. Dann kam der später 924, 944, 968, eine unendliche Liebesgeschichte, wo ich fotografieren durfte. Und dann kam 928 und das war das absolute Lieblingsauto von Ferry Porsche. Absolute. Ein großer Porsche mit Frontmotor, 8-Zylinder, der hat so geschwärmt. Zwischendrin natürlich immer der gute Ferdinand Piëch. Die Rennerei habe ich fast vergessen zu erzählen. Zwischen der Serienautofotografie war ja immer die Rennerei in ganz Europa.
Eben, ja. Wo Sie auch an diese ganzen Fahrer rangekommen sind.
Ja.
Natürlich. Und da waren Sie offiziell als Porsche-Fotograf, oder
ja, aber ich war in einem Journalistenverband.
Mhm.
Und Huschke von Hanstein, da muss ich heute sagen, und Ferry Porsche haben für mich immer eine gute Hand ins Feuer gelegt. Und dann hat sich natürlich ergeben, dass der Huschke von Hanstein mit Graf Lorani befreundet war. Der hat mir wieder den Weg geebnet zu den 24 Stunden von Le Mans und dann natürlich diese 9 Jahre in der Nähe von Ferdinand Piëch, das war für mich das größte Erlebnis, das allergrößte. Ein anständiger Mann, der nie geschimpft, nie geschrien hat, hat ganz konkrete Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel, wenn ein Porsche präsentiert wurde, dann hat er wie sein Großvater und wie Onkel Ferry immer die Spaltmaße abgefüllt. Und dann wurde ein Porsche Audi vorgestellt. Das war der Kombi. Der wurde im Porsche-Werk vorgestellt. Die ganzen Ingenieure dabei. Und dann füllt Ferdinand Piëch die Spaltmaße ab und dreht sich um zu den Herren Ingenieuren. Wer hat das gemacht? Ja, das war der Ingenieur Meyer oder Müller. Das machen wir nochmal neu. Aber er hat immer bitte gesagt, machen wir nochmal neu, bitte, aber ohne Herrn Ingenieur Meyer.
So, wieder eine Karriere beendet.
Ja, aber es war so spannend. Diese Rennwagenkonstruktionen, die Ferdinand Piëch zusammen mit Hans Metzger und Peter Falk gemacht hat, das war so ein Erlebnis. Und dann kam die Targa Florium 1968. Da rief mich Richard von Frankberg an. Ich soll Ihnen Go sagen von Herrn Ferdinand Piëch. Er fragt, ob Sie auch nach Sizilien kommen. Da sage ich, ja, ich hab's vor. Ja, fliegen Sie denn? Sein? Nein, ich habe kein Geld zum Fliegen. Ich fahre mit dem Auto.
Immerhin schon mal nicht mit dem Fahrrad.
Mit dem Auto, Giulia. Und dann sagte Herr Piëch, Sie sollen bitte Farbfilme mitbringen. Am besten ist, Sie nehmen einen ganzen Sack voll mit. Und sagen, oh Gott, das kostet doch Geld. Ja, warum denn? Dann sagt er, der Herr Piëch stellt erstmal 6 Spider an Start und die haben alle unterschiedliche Farben am Heck. Und an der Front. Er will einfach die Unterschiede erkennen. Und das müssen Sie in Farbe festhalten. Da habe ich mit Ferdinand Piëch einen kleinen Kontrakt gemacht. Herr Piëch, wann immer ein Porsche-Rennwagen siegt, schon vor dem 68, kann ich dieses Auto zu mir für eine Nacht ins Studio bekommen? Sagt er, ja, was machen Sie da? Sag ich, fotografiere, ich mache Kunst, Doppelbelichtungen. Aber bitte sagen Sie den Herren Mechanikern, sie sollen nicht die Autos reinigen. Ah, da kamen die immer gereinigt ins Studio. Es war furchtbar. Die letzten dann, die haben sich schmutzig gelassen. Ja. Es war so schlimm. Und das ging bis 1970. Alle erfolgreichen Rennwagen, Le Mans-Siegerwagen von Hans Herrmann, Dick Atwood kam zu mir ins Studio eine Nacht und ich konnte meine Doppelbelichtungen machen.
Also Sie hatten ein Studio, wo Sie auch tatsächlich Autos komplett fotografieren konnten?
Das war ein Mietstudio oben in Chemnat, Studio Bad, das habe ich für Dauer gemietet und konnte da dann wirklich lange und konsequent meine Doppelbelichtungen machen. Aber ich habe das ja auch auf der Rennstrecke gemacht. Sie wissen, wie man das macht?
Doch. Ja, man hält den Film, spannt den nicht weiter.
Es geht nur mit, wenn Sie 2 Kassetten haben, Nikon oder Hasselblatt. Auswechselbare Kassetten. Die Kassette A war für die Tagaufnahme. Und die Kassette B, Lieblingsaufnahme übrigens von Ferdinand Piëch, die Kassette B war für, also entweder für Tag oder für Nacht. Und auf der Mattscheibe habe ich mit Fettstift angezeichnet, wo die Überblendung sein muss. Und das habe ich dann später im Studio mit der Großbildkamera gemacht, Mamiya oder Sinar. Und Ferdinand Piëch kam zu mir 1970, weil er kannte ja meine Doppelbelichtungen schon. Oder 72 war das, ja. Die Golfautos. Könnten Sie eher vorstellen, ein Auto Langheck bei Tag und bei Nacht zu fotografieren? Das heißt, lassen Sie sich überraschen. Und so entstand das große Bild, sein Lieblingsbild. Ja, und so ging es immer weiter.
Und das kann man sich heute aus Photoshop-jünger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Ne? Dass diese Doppelbelichtung, dass das manuell mit
halt zu einem Film. Ich habe Filme in Le Mans und im Nürburgring entwickelt in einer Toilette. Ich habe mit einem Mechaniker ausgemacht, ich habe schwarzes Tesaband gehabt, habe die, wo hell reinkam, zugemacht und dann hat man ja seine Dosen, Entwickler, Fixierbad, alles mitgenommen, in Kübeln. Und dann habe ich mit dem Porsche-Mechaniker ausgemacht, Du, pass auf, dass da keiner kommt. Ich schließe von innen ab, hängt ein Schild, dann Toilette defekt. Nicht besetzt, weil sonst hätten die immer geklopft. Ja. Und dann habe ich abgeklebt und meine Filme entwickelt an Ort und Stelle. Selbe habe ich am Nürburgring auch gemacht und auch noch in Hockenheim.
Heute zieht man die Chipkarten raus und den Rest macht Photoshop oder irgendwie.
Das ist unfassbar. Ich freue mich ja für meinen Sohn, wenn er draußen ist, diese unzählige Schüsse machen kann.
Wahnsinn.
Jetzt kommt eine Geschichte, wo dieses Buch entstand.
Da müssen wir jetzt drüber reden. Wir reden über Werner Eisel im Motor Racing Photography. Und das ist ein fantastisches Buch, wo Sie Leute treffen, denen Sie in Ihrer Karriere begegnet sind und wo Sie Ihr persönliches Verhältnis zu denen schildern. Und das zeigt erstmal, dass Sie eben nicht nur der waren, der hinter der Kamera so ein bisschen fotografiert hat, sondern auch, dass Sie eigentlich mit vielen von denen befreundet waren.
Richtig.
Und dass sie ganz besondere Beziehungen zu denen hatten. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen drüber reden.
Ich wollte noch dazu sagen, Ferdinand Piechs letzter Porsche-Tag war sehr traurig. Er wusste, dass ich nach Paul Ricard fliege. Mhm. Und dieses Bild mache ich hinter ihm.
Porsche 917, ja.
Porsche Can-Am.
Ja.
Der Weiße vorne war der Neue.
Mit Mark Donohue als Fahrer.
Mark Donohue, mit dem bin ich gefahren, dort viele, viele Runden. Und wie er das Bild sah, das dürfen Sie mir glauben. Nein, er hat von mir das Layout sehen dürfen. Mhm. Meine Frau und ich sind zu ihm nach Salzburg gereist, hat den ganzen Tag für uns Zeit gehabt und dann kam das Bild. Und plötzlich bekommt er im linken Auge ein Tränchen.
Ferdinand Piech.
Ja, war ein ganz, ganz weicher Mensch. Ganz, ganz weicher Mensch. Im Geschäft hart, aber es war ein liebenswürdiger, weicher Mensch. Schlägt er das auf und sagt, Herr Eisler, wissen Sie, was das für ein Tag war? Ich durfte nicht mehr hin. Die Familie Piech und Porsche musste das Unternehmen verlassen. Es wurde eine moderne Holding gegründet und ich wäre so gerne dorthin geflogen. Es war im Februar, es war sehr, sehr kalt. Und das war ein trauriger Moment für ihn.
Und der durfte nicht zum Test fahren? Oder?
Nee, die mussten ja alle die Firma verlassen, ja, weil eine Holding gegründet wurde. Das war ja eine Protestaktion. Familie Porsche und Piech hatte momentan nichts mehr zu sagen. Moderne Holding.
Ja, und er ist dann ja weiter zu Audi. Also erst kurz zu Mercedes, ne? Und dann zu Audi.
Zu Audi. Mercedes hat er seinen 5-Zylinder-Motor geliehen, gebaut, geliehen und hat ihn dann wieder zurückgeholt zu Audi. Mhm. Übrigens, ohne Luise Piech und den Ferdinand Piech wäre es zu Audi Werke nie gekommen. Das war ja eine Begeisterung dieser Familie, die Marke Audi aufleben zu lassen. Mhm. Übrigens, Ferry Porsche hat ja auch immer mitgelitten, so ein bisschen mit Ferdinand Piech. Ich war bei ihm im Büro. Ferry Porsche durfte noch lange im Werk bleiben. Ja, ja klar, den schickt man nicht weg. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, Herr Eisele, was fahren Sie denn für ein Auto? Da sage ich, meine Frau fährt einen Golf. Und was fahren Sie? Ein Audi. Brav, sagt er, das sind ja Konzernautos.
Mussten Sie kein Mercedes fahren, wenn Sie für Merzedes fotografiert haben? Auch.
Doch, ich hatte 12 Mercedes-Testwagen. Die Testwagen wurden neu aufbereitet und für wenig Geld habe ich die bekommen. Aber irgendwann war Mercedes Schluss, weil mein Sohn Dino hat gesagt, Papa, das geht doch gar nicht. Dunkelblaue E-Klasse. Ich habe den AMG-Räder drauf machen lassen. Er sagte, aber Papa, das geht jetzt, ist eine Bauernschüssel. Und dann bin ich zu Audi. Seitdem fahre ich Audi. Zwischendrin hatte ich mal 2 BMW, einen 5er und dann den 3er Kombi. Und da war ich so traurig, das war ein klasse Auto. Aber BMW hat kein Kombi momentan gebaut. Und dann bin ich zu Audi gegangen.
Haben Sie eigentlich den Kontakt zu der Familie Piech noch weiter erhalten nach der Porsche-Zeit?
Jawohl.
Okay, also
ich habe mit Frau Ursula Piech einen netten Kontakt. Mhm. Wir haben uns immer wieder getroffen. Hat Frau Piech mich angerufen und hat gesagt, Herr Eisele, wir laden Sie ein mit Ihrer Frau Adler nach Aschberg. Und am gleichen Tag sind Sie noch weitergefahren. Sie kam mit dem Bentley, wie heißt der große SUV?
Bentayga.
Fahren wir mit unserem Sohn nach Molsheim und da können Sie sich denken, was wir machen. Da hat sie den ersten Bugatti abgeholt, den neuen, den Chiron.
Sie hat einen, ne?
Aber ich habe nie gefragt, wie viele Autos haben Sie, was für Autos haben Sie. Ja. Irgendwann, meine Frau hat den Ferdinand Piech mal gefragt, Piech, haben Sie auch Oldtimer? Da sagt er zu ihr, hat zu mir gesagt, jetzt muss ich schwindeln. Ich habe nur einen, den kurzen Audi Quattro. Nur einen. Und wir haben nie gefragt, wie viele Autos, was für Autos. Und nach dem Tod von ihrem Mann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich würde so gerne die alten Wegbegleiter von meinem Mann einladen zu einer Trauerfeier, zu einer Nachtrauerfeier. Ob ich ihr nicht helfen könnte, die Namen zu ermitteln. Natürlich helfe ich ihr. 25 Namen, Telefonnummern, teilweise Adressen habe ich rausgefunden. Ich war sehr dankbar. Ja,
der Ferdinand Piech, der ist gestorben, weil er krank war, oder? Oder der war?
Überhaupt nicht. Der war kerngesund. Der hatte nur, wie meine Frau, das rechte Auge blind. Das war übrigens interessant. Die haben sich immer unterhalten über ihr rechtes Auge.
Okay.
Ferdinand Piech ist eine Grünstar-Operation misslungen und bei meiner Frau auch.
Ach so. Okay.
Meine Frau sieht rechts nichts mehr, nur noch hell und dunkel. Mhm. Und Ferdinand Piech, es ist kein Geheimnis, seine Frau Ursula hat gesagt, komm, wir gehen mal wieder auf deutsches Gebiet nach Rosenheim in ein nettes Lokälchen und da essen wir und dann fahren wir am Abend wieder zurück. Mhm. Und Ferdinand Piech hatte, wie ich auch und Sie wahrscheinlich auch, das Getränk kommt und dann isst man immer ein bisschen Brot dazu. Mhm. Dann hat er sich verkörnt, sagt man, an dem Brot und hat sich erbrochen und ist im Erbrochenen erstickt. Er war noch in der Klinik in Rosenheim, aber es hat nichts mehr geholfen. Ferdinand Piech war bis zuletzt geistig so fit.
Wahnsinn.
Und er hat so sehr bedauert, dass er nicht mehr Auto fahren darf.
Wegen der Augengeschichte?
Ja.
Ah, okay.
Aber ich kann nur eins sagen, dem Herr Piech, solange ich ihn gekannt habe, ich habe den Mann nur als liebenswürdigen Kerl erlebt, aber in der Presse dann als harten Manager. Hm.
So wie ich es auch immer wieder höre von vielen, die ihn begleitet haben
und
oder die
was
ihn erlebt haben.
Er hat einem immer in die Augen geschaut und mit zunehmendem Alter immer, also ich habe immer zu meiner Frau gesagt, du, ich habe das Gefühl, wie Niki Lauda, die sind beide so ein bisschen leutselig geworden.
Also es sind in Ihrem Buch, fangen wir mal mit Jackie X zum Beispiel an. Das ist, glaube ich, ein enger Freund von Ihnen, oder?
Sehr eng. Jackie X fuhr am gleichen Tag wie ich, wir kannten uns aber nicht, mit einem kleinen cremefarbenen BMW 700 Coupé ein Bergrennen. Er in Belgien und ich bei Heidelberg. Aber ich war der Letzte.
Aber Rennen sind Sie auch mal gefahren?
Ja, ja klar. Ich war Mitglied im deutsch-amerikanischen Sportscar-Club und bin mit dem Fiat 600 schon Kasernenrennen gefahren. Und nebenbei bin ich in ganz Europa Bergrennen gefahren mit der Vespa. Und ich wurde auch Vespa-Club-Berg-Europameister.
Ja,
und da habe ich den Hans Stuck Senior kennengelernt.
Aha.
Und der Hans Stuck Senior, den habe ich dann immer wieder begleitet und so weiter bei Bergrennen. Ich habe keine Idole, aber ich habe Vorbilder. Mhm. Der alte Stuck war für mich ein Riesenvorbild. Der fuhr für BMW im Werks BMW 700 bei diesen Bergrennen und Rundstreckenrennen. Mhm. Und dann wurde ich sehr krank auf der Vespa, erkältet. Und dann hat der Herrn Stuck gesagt, ich soll doch mal nach Gainau kommen, zu ihm heim und zu seiner Frau, ob ich das will. Dann hat er gesagt, Büble, der hat so ein bisschen gesächselt, du bist warst jetzt so krank und du hast zwar auch ein Fiat 600, aber mit dem bist du nicht konkurrenzfähig. Ich guck, dass du einen Testwagen bekommst oder einen Vorführwagen von BMW für wenig Geld. Und da war ich erstaunt, dass der sowas für mich machen möchte. Mhm. Und tatsächlich, ein paar Wochen später, kommt ein Anruf. Geh bitte in Stuttgart zur Firma Auto L. Dort ist ein Vorführwagen, Creme Elfenbein. und die tun noch mal einen Service machen, dann bekommst du für wenig Geld und so was. Und dann bin ich mit dem die Bergrennen gefahren. Oder Kasernenrennen wieder oder kleine Rundstreckenrennen. Da ging es um nichts. Ich wollte einfach dabei sein. Und im Buch steht drin, genau am gleichen Tag fährt Chucky X dieses Bergrennen in Belgien mit einem geliehenen BMW 700 Coupé in Gräben-Elfenbein. Und er schreibt selber, nach den ersten Kurven fliegt er raus und kracht an einen Baum. Ja. Aber woher weiß der das? Es gab ja Teilnehmerlisten von den Bergrennen oder Rundstreckenrennen oder kleineren Sachen bei BMW. Und dann hat er so lange recherchiert, bis er das herausgefunden hat. Am gleichen Tag bin ich in Heidelberg gefahren und er in Morsens in Belgien. Ja, aber da kannten wir uns noch nicht. Und dann war ein Rennen Spa-Francorchamps. Fährt ein junger, netter Kerl mit Chucky X in einem Ford Mustang. Und da haben wir uns langsam befühlt. Hab ihm mit einem Mal ein Bild geschenkt. Und dann fing seine Rennerei an mit Formel 2. Nürburgring, 67. Unfassbar.
Das berühmte Rennen, wo er gegen die Formel 1 Autos quasi
mithalten konnte. Da hat er die niedergemacht. Unglaublich. Und da gibt es ein Bild, das ich gemacht habe im Matra Formel 2, wie er springt. Einer der höchsten Sprünge, die ich je im Brünnchen fotografiert habe. Es hat aber dann nicht geklappt, er hat dann Motorschaden gehabt. Aber da sind wir uns immer näher gekommen. Dann kam noch lange nicht Porsche. Kam dann die Golf-Geschichte. Und wir sind uns immer näher gekommen in den Formel 1. Brabham, Surtees, alle möglichen hat er durchgerutscht. Und dann Ferrari. Und da sind wir uns richtig nahe gekommen bei Ferrari. Und da begann ja die Rennfahrer, sind ja in einem Jahr nicht nur Tourenwagen gefahren. X fuhr Tourenwagen Cortina, fuhr Sportwagen Mustang, dann fuhr er Formel 2, Formel 1, Sportwagenrennen, unheimlich gemischt. Selbst bei Ferrari noch fuhr er ja den 312 PB, die ganz großen Sportwagen bei den Rennen rund um die Welt und Ferrari. Das war unfassbar.
Das ist wirklich unfassbar, was die damals für ein Pensum hatten. Ne?
Er war übrigens, er hatte dann den wunderbaren Namen bekommen, X der Regenmeister mit Firestone. So wurde er Zweiter in Monaco hinter Stewart. Der hat gekämpft, das war so unglaublich. Aber Niki Lauda, der hat mir imponiert, eines schönen Tags hat er eine kleine Fahrergemeinschaft gegründet. War X dabei, Stewart, Lauda und sind bei der Fahrerbesprechung, da durfte man ja manchmal, wenn man nicht mit der Tür ins Haus fiel, dabei sein bei der Fahrerbesprechung. Dann steht der Stewart und der Lauda vor die vielen Rennfahrer und sagt, ab heute seid ihr nur noch kleine Helden, ihr fahrt nicht mehr um die Gunst und nicht mehr um das Heldentum, sondern ihr fahrt ab morgen ums Geld. Hat er gesagt. Stewart hat genickt, ihm beigepflichtet. Und so wurde die Fahrergemeinschaft immer, ich sag mal, kraftvoller. Die Fahrergemeinschaft hat gegenüber den Veranstaltern entschieden, wo Sicherheit gemacht wird. Stellen Sie sich vor, 1964 war in Monaco nur vor der Loge des Fürsten eine Leitplanke von 10 Meter.
Ansonsten nichts, die ganze Strecke
nein,
nichts, nur Mauern.
Nicht. Und das Bild, wie er das Layout gesehen hat, im March, im roten March fährt, im Hintergrund sitzen ein paar hundert Leute, nur so ein kleines Holzzäunchen und so ein kleiner Strohballenrand. Wo das Bild gesagt, hat er zu mir gesagt, weißt du, wie dumm das wir waren. Und dann seinem berühmten Ferrari-Feuerunfall das Jahr zuvor hat die Fahrgemeinschaft zum Nürburgring GmbH gesagt, wenn ihr bis Donnerstag keine Leitplanken auf 10 Kilometer Länge montiert haben, fahren wir nicht. Dann haben die auf der Nordschleife 10 Kilometer Leitplanken montiert. Und ausgerechnet dort
ist das passiert, ne? 76. Waren Sie da am Nürburgring?
Doch, war ich da, natürlich. Da hat Maas geführt. Aber den Unfall habe ich nicht gesehen, nicht fotografiert. War ein ganz trauriger Tag, aber wir haben ja überhaupt nicht begriffen, was los war.
Genau, das Rennen ist ja weitergeführt worden. Ne? Also man sah die schwarze Rauchsäule mal aufsteigen. Weitergeführt worden,
genau. Und da war aber ein Unmut da, da war so eine Unaufgeklärtheit da. Ich spreche nicht gerne über Unfälle. Habe Unfälle nie fotografiert. Nur einmal ein brennender Rennwagen auf der Solitude, da haben wir den Fahrer bei Russ gezogen. Aber das Schlimmste, was mir in dieser Rennerei passiert ist, war der Unfall von unserem Freund Jimmy Clark in Hockenheim. Meine Frau und ich mochten ihn so sehr und er hat, die kleinen Freundschaften wurden ja geschlossen, nur über ein Bildchen, über ein Schwarz-Weiß-Bildchen wurden die Freundschaften geschlossen. Und dann kam das berühmte, also Solitude haben wir ihn ja viermal erleben dürfen oder dreimal, 61, 62, 63 und 64 noch, ja. Und dann kam dieses Rennen in Hockenheim, Formel-2-Rennen, und der Colin Chapman hat diese zwei brandneuen Formel-2-Rennwagen an den Start gestellt. Ein unnötiges Rennen, wirklich unnötig.
Es ging um nichts, ne?
Es ging um nichts.
Ja.
Er wollte nur zeigen, was er wieder für eine tolle Konstruktion gemacht hat.
Noch leichter.
Und schon am Freitag ist der Jimmy Clark immer rumgeeiert. Und dann ist er in der Sachskurve ins Infield, steht in seinen Rennwagen rein, da gibt es Aufnahmen von mir, und hüpft immer so im Cockpit. Hat irgendetwas nicht gestimmt. Dann ging er an die Boxen, der Ulrich Schwab und ich haben ihn rausgeschoben wieder. Wir standen zufällig dort. Und dann ging er ins Fahrerlager. Und dann haben die Mechaniker ein bisschen rumgeschraubt. Am Samstag ging es ein bisschen besser, aber er war einfach nicht vorne. Graham Hill war ein bisschen besser, Beltoise war besser. Und dann kam dieser unglückliche Sonntag. An Start und Ziel unten, die Kurve, standen genau 22 Fotografen. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch, vor Start habe ich noch das Porträt gemacht mit Helm, habe ihm gut Luck gewünscht, habe gemerkt, dass er noch eine Armbanduhr anhat. Und dann habe ich gesagt, wenn so viele Fotografen da unten stehen, da rase ich raus Richtung Ostkurve. Da muss ich zumindest die dritte Runde noch erwischen, wenn die auf mich zukommen. Mhm. Mit Kurt Ahrens habe ich das übrigens besprochen. Den habe ich gefragt, was glaubst du, wenn ich wegrenne vom Start? Da hat er gesagt, eventuell dritte Runde erwischt du uns dann. Hinter mir hechelt ein Schweizer Fotograf. Der war ganz dünn, den sehe ich aber noch, der kam nicht hinter mir her. Den habe ich in den Büschen gelassen. Dann renne ich weiter und plötzlich kommt dieser furchtbare Schlag. Dieser furchtbare Schlag, ein dumpfer Schlag. Und da bin ich rausgerannt. Die fuhren alle vorbei. Und da drüben steht ein Mann, der ist vor 2 Jahren gestorben. Ein Streckenposten, der war damals schon 75. Und hat mir so gewinkt, ich habe nicht gewusst, was los ist. Und dann sehe ich, dass die 1000 Fetzen überall. Und dieses Cockpit, Kolb hieß er, der Herr Kolb, hat mich gefragt, was soll ich machen? Sag ich, komm. Und dann sehe ich, was los war. Klar, ging so ein bisschen raus, ohne Helm. Den Helm haben wir dann gefunden irgendwo, in der Nähe. Später hat sich herausgestellt, der muss ihn noch geöffnet haben. Dann habe ich da gab es das Telefon, wo man so...
Zum Feldtelefon.
Ja, und habe angerufen bei Start und Ziel. Schwerer Unfall, habe ich nur gesagt. Schwerer Unfall, Jim Clark. Und dann kam entgegengesetzt der Rennrichtung, kam ein Johanniter, Sanitätswagen. Und plötzlich keine Renaultes mehr. Stillstand. Ich war ratlos. Ich habe mit dem Herrn Kolb den Jimmy Clark ausgelegt. Ich habe geglaubt, er schläft. Kein bisschen Blut, nix. Nur die Armbanduhr hat gefällt. Und wie er dann außen lag, hat ein Schuh gefällt. Und den haben wir später im Cockpit gefunden. Und die Uhr auch im Cockpit. Und dann habe ich mit meiner Hasselblatt, ich schäme mich heute nicht meiner Tränen, ich habe den Jimmy schlafend fotografiert. Und die Beine hat er so angewinkelt gehabt, beide. Und auf einmal streckt er ganz langsam die Beine. Und das war die Sekunde des Todes. Und dann kommt ein schwarzer Mercedes, großer Mercedes, der rennt raus, der Rennleiter, ein Staatsanwalt und der Huschke von Arnstein. Und der Staatsanwalt rennt auf mich zu, haben Sie fotografiert? Das heißt, selbstverständlich habe ich fotografiert. Die Aufnahmen gebe ich dann dem Jim Clark, wenn er wieder aufwacht. Er war ja schon abtransportiert, wir haben ihn eingelegt. Und ich habe geglaubt, er schläft, denn wenn ich in die Box komme, ist er vielleicht benommen oder so, aber weil ich keine Verletzungen gesehen habe. Geben Sie mir den Film. Habe ich ihm den Film gegeben, Huschke hat mich beruhigt und gesagt, Herr Eisele, geben Sie ihm den Film. Und nachher, wenn wir weg sind, bleiben Sie bei den Wrackteilen. Dann kam Graham Hill mit dem Jewish Mechaniker, mit einem Tieflader. Da haben wir uns ganz kurz unterhalten, was wir machen. Dann habe ich zum Graham Hill gesagt, ich fotografiere uns alle Teile so, wie ich sie beieinander habe. Und dann sammeln wir ein. Und dann hinten sind Rennbesucher kommen, die wollten da Teile holen. Und der Graham Hill hat denen einen Puffer gegeben. Dann haben wir zu viert dieses restliche Wrack auf den Tieflader, die Räder zusammen. Ein Rad war 50 Meter weit im Wald drin. Und dann hat er einen großen braunen Karton gehabt und da haben wir die Kleinteile reingelegt. Und dann, Graham Hill steigt schon ein in der Tieflader mit dem Mechaniker. Und dann finde ich so einen Teil, ich habe es heute noch von der Front, mein letztes Foto, hat er mir auf die Schulter geklopft und nimmt mich so ein bisschen in den Arm, nimmt es mit zur Erinnerung. Und dann erst kam mir, das stimmt was nicht.
Also Sie haben das da aber nie gesagt bekommen, dass er tot ist? Oder, aber man wusste schon, dass er
tot ist? Das habe ich auf dem Weg ins Fahrerlager erfahren, hat mich der Dundler-Pressechef umarmt und hat gesagt, Jimmy ist tot. Ja, und dann Ahrens kam weinend auf mich zu und es war so schrecklich. Ich weiß übrigens bis heute nicht, wie ich nach Stuttgart gekommen bin. Bin zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, das soll mir das erklären. Ich weiß heute noch nicht, wie ich nach Stuttgart gekommen bin. Können Sie sich das vorstellen?
Nee.
Ich weiß nicht, wie ich heimgekommen bin. Und dann begann ein kleines Drama. Huschke von Arnstein rief mich zu sich, Herr Eisele, ich begleite Sie, wir müssen nach London zur Anhörung. Ich begleite Sie. Den Flug bezahle ich. Das heißt, der AVD hat den Flug bezahlt, weil er war ja AVD-Sportpräsident. Und sind miteinander nach London zur ersten Anhörung. Da war natürlich der Mechaniker dabei, dann waren zwei Stewards dabei. Einer lebt noch, ein Steward lebt noch. Colin Chapman war da. Ich nehme an, zwei Ingenieure. Und dann wurde ich befragt und mein Erlebnis musste ich erzählen. Colin Chapman saß immer so da. Es wurde dann übersetzt, was ich erzählt habe, in Deutsch natürlich. Und da kamen schon die ersten Mutmaßungen. Hohlgebohrte Schraube war ein Thema. Von Bruch hat zunächst niemand gesprochen. Aber man hat verrückterweise über einen schleichenden Blattfuß gesprochen. Und das war's. Und danach kam es zum Bruch der Teile.
Okay.
Aber Kurt Ahrens ist auch überzeugt, schleichender Blattfuß. Hinten links, man sieht es auf dem Bild. Die Buche war nur so dick. Nur so dick.
Hat die genau getroffen, ne?
Ja. Dann die erste Anhörung, dann kam es zur zweiten Anhörung und da war Colin Chapman nicht mehr dabei. Und von da an habe ich den gehasst.
Ja, davon gehe ich aus.
Ja, es kommt ja auch dazu, dann später Jochen Rindt.
Ja.
Darf man nicht vergessen. Vergiss nie, wie Jochen Rindt ihm in Englisch in Monaco gesagt hat, ich nehme 3 Kilo ab und du baust 3 Kilo sicherer. Ja?
Das hat er gesagt, den Satz kenne ich gar nicht.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Ich nehme sicher aber auch, irgendwo kann man das lesen. Denn Colin Chapman war ein eleganter Mann, war auch nett immer und so mit seiner Frau. Aber da habe ich ihn gehasst. Und dann der letzte Unfall, Jochen Rindt, das ist ja das Allerverrückteste. Also Jochen Rindt hat ja auch mit dem Vorgänger von dem, der da drin kommt, mit dem Kurvenkampf mit Jackie X, in dem er tödlich verunglückt ist in Monza, da war der Bruch einer, eine hohlgebohrte Schraube war der Grund. Aber der Kampf in Hockenheim, Jackie X hat zu mir gesagt, der hatte wenig Vorsprung, nämlich keinen. Und wenn ich gewinne in Hockenheim, habe ich 2 Punkte Vorsprung für die WM. Aber ich überlege mir was. Und dann war der Kampf über das gesamte Rennen, einmal X vorne, einmal Rind vorne, einmal X vorne.
Das hat Rainer Braun bei mir erzählt, der hat das kommentiert damals.
Und ich wusste genau, was der X vorhatte. Der X hat zu uns gesagt, zu mir und zu anderen, der fährt so ungestüm und hat so ein furchtbares Auto. Hoffentlich passiert dem nichts. Aber der nimmt vom August die 2 Punkte mit Vorsprung nach Monza. Und wenn er dann Weltmeister wird, freue ich mich. Aber X hatte ein schlechtes Gefühl. Und so war's. Und das, was der Rainer Braun zu Ihnen gesagt hat, stimmt. Der Kurvenkampf war enorm. Aber ich weiß, dass X ihm die 2 Punkte geschenkt hat. X war so ein, auch so ein, er ist nicht leutselig, aber es war immer ein ganz ehrlicher Kerl. X ist verheiratet mit einer malinesischen Prinzessin und macht karitative Dinge in Mali und ist für mich ein großes Vorbild immer gewesen. Es gibt für mich eigentlich so, ich sag mal, wenn man von Vorbildern reden kann, die ich persönlich erlebt habe, das ist der X, das ist der Niki Lauda, auch Stewart. Vorbilder, Idole habe ich keine. Aber X, Stewart, Lauda. Ah. Aber zu Lauda kommt noch einer, der ist ganz, ganz wichtig. Das ist James Hunt.
Ja, klar.
Viele Leute haben überhaupt nicht bemerkt, dass James Hunt und Lauda gute Freunde waren. Das merkt man jetzt erst in dem Film Rush. Ich habe Lauda und Hunt immer beobachtet, weil Hunt hat ungesund gelebt. Viel Bier, viel Whisky, viel Marlboro. Und Niki Lauda hat ihm zum Beispiel in Monaco oder in Belgien, in Spa, die Bierdosen gab es ja noch nicht, das waren Bierflaschen, und die Marlboros versteckt, heimlich. Hatte seinen gewissen Spaß, aber er hat immer gesagt, der Kerl lebte ungesund. Und dann kam es ja 75 Monaco, das war ganz schlimm. Am Strand sind die beiden gejoggt mit einem Hund.
James Hunt und Niki Lauda.
Richtig. Und Niki Lauda, der Dünne, ist immer hinterher gehinkt. Hatte aber trotzdem seinen Spaß, und der Hunt war der gestählte Bursche, trotz seines ungesunden Lebens. Hat aber immer gesagt, du rauchst schon wieder zu viel. So, sogar auf Österreichisch hat er gesagt, du rauchst, don't smoke so much.
Aber Niki Lauda hat auch manchmal geraucht, ne?
Ja, ja.
Ja,
ja, ja, aber Lauda hat sehr gesund gelebt, eigentlich die ganzen Jahre, die ich ihn näher kennengelernt habe. Aber dann kam es 75. Goodyear hatte ein Schiff im Hafen liegen. Und da haben sie die Rennfahrer, die Konstrukteure, die Teamchefs, die Fotografen, die Journalisten eingeladen. Da gab es viel zu essen und viel zu trinken. Und Hunt hatte mich vorher schon gefragt, ein Jahr vorher, ob ich ihm sagen könnte, wie der Fittipaldi das fertigbringt, sein in der Bahnhofskurve das Rad zu heben. Das wollte er immer wissen. Und ich habe die beobachtet, der Fittipaldi ist angerast, zack, Vollbremsung und hat das Auto rumgerissen. Und dann hat sich das Rad heben müssen. Maas hat es dann später auch noch gekonnt. Aber an diesem Abend auf dem Schiff sagt Hand, ich soll ihm das ganz genau erklären und soll alle anderen beobachten, wie er das macht. Dann sage ich zu ihm, geh doch zu deinem Teamkollegen Jochen Maas, der kann das auch erklären, aber ich erkläre das nochmal. Und dann hat er ein Glas Whisky gebracht für sich und für mich. Übrigens der erste in meinem Leben. Ich habe nie Whisky, ich wusste gar nicht, was das ist. Bring die beiden Gläser so voll. Und dann muss ich das Glas zu schnell getrunken haben. Aber er hat in der Zeit 3 Gläser getrunken. Wir haben noch ein bisschen was gegessen. Und das war das Zweite, wo ich nicht wusste, wie ich ins Hotel kam nach Villefranche-sur-Mer.
Und das war vor dem Rennen oder nach dem Rennen?
Das war von Samstag auf Sonntag.
Und Sonntag war das Rennen?
Ja, weil Samstag ist ja rennfrei, weil da dürfen die Monegassen einkaufen. Mhm. Freitag ist letztes Training, Donnerstag, Freitag, Samstag frei und Sonntag eben dann Rennen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das Rennen überstanden habe. Aber ich war so betrunken, dass ich wirklich nicht weiß, wie ich dorthin gekommen bin.
James Hunt ist gefahren, ne?
James Hunt ist gefahren.
Und sind die Fotos was geworden?
Und hat gewonnen. Ich glaube, Brandt hat gewonnen. Ja, ach so, ja, ich habe dann klar, war dann wieder bei mir. Okay. Und es war mein erstes und letztes Glas und das habe ich bis heute durchgestanden. Ich habe nie mehr Whisky getrunken. Ich habe Angst gehabt vor Whisky. In Bezug auf Gesundheit, gesund leben, gibt es für mich 3 Menschen. Das ist Stuart, Shaki X und Hans Hermann.
Der lebt auch so gesund.
Ja, er ist 93. Ich habe diese 3 Herren nie betrunken gesehen. Nie. Nie. Mhm. Aber zu James Hunt noch einmal. James Hunt, der war einer derjenigen, der die Kinder regelrecht angelockt hat. Unglaublich. Alle anderen oder viele haben abgelehnt, Autogramme zu geben. Hunt hat immer liebevoll signiert. Es war ein toller Kerl. Ja. Und dann mit Hilfe von Stuart und den anderen Rennfahrern hat man ihm einen Job bei der BBC vermittelt.
Genau, nach seinem Karriereende. Ne?
Ja, und dann ging er zu seinem Arzt. Er war frei von Alkohol und da legte der lauter Wert drauf. Er war 1-2 Jahre völlig frei von Tabak und Alkohol. Völlig frei. Hat auch gut ausgesehen, hat wieder Sport getrieben. Und er geht zu seinem Arzt und sagt, mir tut die Brust so weh. Und er sagt, der Arzt, du bekommst von mir Medikament, legst dich in dein Bettchen und morgen bist du wieder fit. Und er ist schon nicht aufgewacht. Das hat den Lauter getroffen. Da konnte er nicht mehr drüber reden. Das hat ihn so geplagt.
Aber der James Hunt, war der nicht auch verarmt zum Schluss? Also das hat der Lauter auch mal gesagt im Interview, oder? Dass der
James Hunt war leider verarmt, aber hat Freunde gehabt, die ihn über Wasser gehalten haben. Aber da gibt es noch ein schönes Erlebnis. 75 in Monaco. Ich fotografiere gerade seine Frau, die Susi. Mach ihn, wie er sein Zigarettchen raucht in der Box. Der kam hier im Training in die Box. Hat Quint sein Kardinalfläschchen getrunken, muss man sich vorstellen, an beiden Trainingstagen. Und hat seine Marlboros Quint gepafft und war froh, wie denn die Mechaniker fertig waren. Dann ist er wieder eingestiegen und da rumgerast. Im Hintergrund stand die Susi mit großem Hut und so ganz weit hinten steht Richard Burden. Und da dachte ich, ja, der kommt auch. Promis gab es ja auch schon. In den 70er Jahren schon vorher, Gunter Sachs und so weiter. Der ist halt da und will da ein bisschen dabei sein. Und da hinten Sir Peter Ustinov und dann die Junge, so Boxenluder haben wir später gesagt. Und mit der war die Susi, mit ihm war die Susi dann verheiratet, aber schon liiert 75. Schon liiert.
Aber da war der doch immer noch der wilde. Der wilde James Hunt, oder? Der.
Also die Susi hatte so furchtbar Angst um ihren James, das kann man sich nicht vorstellen. Die hat gezittert und gebebt, aber sie war schon liiert mit Richard Burden. Und heute lebt sie in England, zurückgezogen, aber sehr wohlhabend, mit Richard Burdens Erbe. hat viele, viele Millionen hinterlassen. Also ein absoluter Insider hat mir das erzählt, aber natürlich nicht wie viel Geld. Aber sie lebt eigentlich zufrieden und glücklich.
Wie, gehe ich aus.
Wie auch die Nina Rindt im Genfersee. Hm. Sie lebt in Kanada und im Genfersee.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch über Ayrton Senna.
Ja.
Wie sind Sie dem das erste Mal begegnet? Oder wie
ist als ich den Ayrton Senna das erste Mal in Europa, ich glaube es war in Hockenheim, in den Tolman Formel 1 beobachtet habe, dann fuhr mir es durch den Kopf, der Kerl, der ist klasse, der muss mal Weltmeister werden. Der Tolman war natürlich nicht so wichtig wie zum Beispiel Honda. Und da kam der Honda, fuhr für Honda, auch wie den Hockenheim kennengelernt. Ein lieber Kerl, der immer ganz leise geredet hat. Und plötzlich erwische ich den in der Ferrari-Box. Ist der einfach rüber zu Alboreto in die Ferrari-Box auf den Tisch gesessen und da haben die sich unterhalten, wie man das Hockenheim fährt. Und dann habe ich, was mich so, so tief beeindruckt hat, habe ich ihn in einer Ecke der Box erlebt, wie er gebetet hat. Er war wirklich am Boden, auf den Knien und hat gebetet. Ich habe sofort bemerkt, was da los ist. Die zwei Mechaniker wussten, was los ist. Der eine hat die Hand gehoben. Ich hätte nicht mal ein Foto gemacht. Aber das war der verrückteste Moment, den ich mit ihm erlebt habe. Aber es war ein ganz stiller, zurückhaltender Mensch. Verrückterweise hat er immer einen netten Kontakt gehabt zu den Ferrari-Leuten. Aber hat sich da nicht, er wusste, er hat das bessere Auto, schnellere Auto.
Vielleicht war es Mitleid. Und dann kam das große Talent Michael Schumacher auf.
Richtig. Benetton hatte ja vorher schon von sich reden gemacht über diese propere Mode, über diese elegante, sportliche Mode Benetton. Und dann haben die auch noch einen Rennwagen gebaut. Und der Rennchef damals war der Briatore, auch so ein ganz wichtiger, super wichtiger. Ja. Und dann kam der stille Michael Schumacher. So viele Fahnen hat das Motodrom Hockenheim niemals gesehen.
Das war unglaublich.
Und das war der tüchtige Herr Weber.
Ja.
Der Herr Weber hat über Nacht Tonnen von diesen Fahnen, Mützen machen lassen, Schirme, was es gab. Und der Erfolg waren eben diese zwei Benetton-Weltmeisterschaften. Aber dann wurde der Himmel tatsächlich für Michael Schumacher rot, knallrot. In Stuttgart war ein Kartrennen und Michael Schumacher war als Formel 1 Benetton-Weltmeister eingeladen, dass er da mitfährt bei dem Kartrennen. Aber im Hintergrund war Willi Weber mit dem Ferrari-Vertrag und dem erstmals roten Rennanzug, noch ohne Scudetto, aber die rote Mütze. Und zu diesem Moment wurde der Vertrag zu Ferrari gemacht, okay, für Willi Weber zu Hause.
Ja, okay.
Also Willi Weber hat zu mir gesagt, der Vertrag wird jetzt gemacht, fertig, aus. Ja, und dann habe ich Schumacher öfter beobachten können bei seinen 5 Weltmeisterschaften. Dann entstand mein Buch Formel 1 Legenden. Da hat mich die Sabine Kehm angerufen und hat gesagt, Herr Eisel, es wäre ein günstiger Moment. Kommen Sie doch zum Nürburgring. Michael lädt Sie ein zum Essen. Und da bin ich in der Ferrari-Box. Hinten schöne rote Couch, rote Sessel, ein Buffet. Sagt er so, jetzt essen wir erst mal ein Süppchen. Diesen Satz vergesse ich nie. Da haben wir in aller Ruhe gegessen. Es war nach dem Training. Und er hat dann das Buch studiert und hat sich gefreut. Und hat sich überhaupt gefreut, dass ich das Bild drin habe. Erstmals im roten Anzug. Und zwischendrin habe ich ihn getroffen bei Autosalons. Luca di Montezemolo hat ihn immer mitgeschleift zu Autovorstellungen und so weiter. Und dann kam die Einladung, 60 Jahre Ferrari nach Maranello. Eine Riesenehre. Wer steckt dahinter? Michael Schumacher und Sabine Kehm. Und da wurde in Maranello 4 Tage lang 60 Jahre Ferrari gefeiert. Mit Rallye und Ausfahrt und Rundstreckenrennen im Motodrom Fiorano. Das sind so Sachen, was man nicht vergisst. Ein ganz, ganz langer Tisch. Da saß Michael saßen die Ferrari-Ingenieure, saß Luca de Montezemolo, saßen da und ich durfte am Ende Platz nehmen an dem Tisch. Das war eine Riesenehre.
Das glaube ich.
Ja, ja.
Wahnsinn. Sie, wir müssen für die Fotofans vielleicht nochmal fragen, mit was für eine Ausrüstung haben Sie eigentlich die ganzen fantastischen Fotos gemacht? War das ein Mittelformat, weil Sie immer von Hasselblatt gesprochen haben?
Also begonnen habe ich mit den kleinen Kameras.
Ja, genau.
Dann habe ich eine Edixa gekauft. Das war eine deutsche Schlitzverschlusskamera. Mhm. Und vor allen Dingen Retina-Kameras. Von meinem Vater noch ein Erbstück Retina. Aber die habe ich erst lange Jahre nach seinem Tod bekommen von seiner Schwester. Mhm. Retina Kodak war ganz brave Kameras, aber Zentralverschluss, aber nur eine 500stel Sekunde. Dann kam Nikon auf den europäischen Markt. Eine 1000stel Sekunde Verschlusszeit. Dann war es natürlich Nikon. Dann war es eine Nikon, zwei, drei, dann waren es 10. Und dann kam Canon. Da konnte ich mich aber nicht anfreunden.
Nee?
Nein, überhaupt nicht. Mein Sohn fotografiert hat digital Canon.
Ja.
Aber zwischenrein hat sich Leica gedrängt. Die haben da die von mir Bilder gesehen, haben über mich was gehört. Dann ruft mich die Besitzerin von Leica an und hat gesagt, Heisele, können Sie sich vorstellen, dass Sie nach Le Mans gehen mit zwei Leica-Kameras? Wir haben jetzt neu konstruierte Leica-Kameras. Ja, gern, mache ich gerne. Ich habe Gott sei Dank zwei Nikons dabei gehabt. Beide sind kaputt gegangen, die Leicas. Ich war nicht verärgert. Ich habe der Frau Frei, der Besitzerin von Leica, in aller Ruhe gesagt, Frau Frei, ich muss Ihnen die Kameras zurückgeben. Die haben beide versagt. Die waren natürlich enttäuscht. Und da blieb es dann eben bei Nikon bis zum Schluss. Aber zwischendrin kam eben Hasselblatt. Da haben die Redakteure, gerade Autorjahr, einfach gemerkt, dass ich mit 6x6 wunderbare Mitzieher machen kann. Hohe Qualität. Wir waren begeistert. Zwischenzeit habe ich mit Mamiya keine Fahrrennaufnahme gemacht, sondern nur Doppelbelichtungen, weil die war schwer und groß. Aber die Hasselblatt war ein ganz treuer Begleiter.
Beneiden Sie manchmal Ihren Sohn für die heutige Zeit, dass das so einfach geworden ist mit der Digitalfotografie?
Ein bisschen beneide ich ihn. Der macht so fantastische Fotos, was die für Sachen machen mit den Kameras, mit den Auslegerstativen und ach. Ich bin begeistert und bin auch ganz stolz. Aber jetzt haben sie einen Schnittpunkt geschaffen. Mein Enkelsohn Carlo, der ist Artdirektor in einer Agentur in Stuttgart. Ich darf sagen, hat mit Bosch Formel E zu tun. Ein junger Artdirektor. Seine Examensabschlussarbeit war ein Magazin über seinen Opa, über mich, nur über mich.
Okay.
So dick etwa, so Magazinformat. Hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Toller Druck. Hat 10 Ausgaben gemacht, 10 Hefte. Ich habe ihn da ein bisschen unterstützt, weil es kostet ja Geld. Dann hat er seinen Professoren jeder eins geschenkt bekommen. Der Jüngste war 44 und dann waren die vielen Studenten waren versammelt mit den Professoren. Und jeder Student durfte dann auf die Bühne und sich vorstellen. Und das, was er gemacht hat, die Examensarbeit. Und dann sagt dummerweise der 44-jährige junge Professor, hat ihr Opa das digital fotografiert? Dann hat mein Enkelsohn nur zu ihm gesagt, oh je, Herr Professor. Und dann haben sie die ganzen Studenten den ausgepfiffen. Das muss man sich vorstellen.
Wahnsinn.
Dann sagt er zu ihm, nur eine einzige Aufnahme ist in dem Buch digital. Nur eine einzige, aber die verrate ich Ihnen nicht. Dann hat er es ihm doch gesagt, und zwar Carol Shelby. Carol Shelby habe ich 64 am Nürburgring kennengelernt. Mein Englisch war nix. Ich habe Yes sagen können und No oder Good Morning. Und da bin ich in die Copa-Box und habe mich tatsächlich für diese Copa interessiert. Die hat mich elektrisiert. Und dann hat er sich immer gefreut, dass dieser junge deutsche Fotograf, dass er so ein Interesse hat für die Technik. Ich habe ihn dann nie aus den Augen verloren, bis Le Mans, wo Gurney in dem großen Ford gewonnen hat. Dieser Dreifachsieg. Denn das Gurney-Ford-Auto, der große Ford, durfte, war Carroll Shelbys letzte Tat. Hat er noch in seinem Werk gemacht, diesen einen Ford, und der hat ausgerechnet gewonnen. Das Foto, das Digitale, ist entstanden in Goodwood. Und da war ein Tisch reserviert für Jochen Maas, Carroll Shelby und mich. Und Stirling Moss, aber Stirling Moss hat schon mit seiner Susi, ist schon im Rollstuhl eingeschlafen, haben wir schlafen lassen. Und da hat der Carroll Shelby mich noch einmal angesprochen, du bist doch der, der wo sich so früh interessiert hat für meine Cobras. Und dann hat der Jochen Maas zu ihm gesagt, weißt du, was deine Cobras heute wert sind? Hat er so gemacht, er weiß natürlich, Millionen Dollar. Und dann kam der schreckliche Moment. Er hat ja gut ausgesehen, gut drauf. Wie wir uns verabschiedet haben, hat er gesagt, nächste Woche beginnt, er hatte ja schon sein zweites Herz, nächste Woche beginnt die Vorbereitung für Heart Number 3. Und so haben wir uns verabschiedet und dabei ist er gestorben.
Wahnsinn, oder?
Ja, ja.
Wahnsinn.
Heart Number 3. Er war hoffnungsvoll, aber kein Alkohol mehr getrunken. Hochinteressanter Mann.
Unglaublich.
Ja, ja.
Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage.
Ja.
Die letzten 50 Liter Sprit, wenn die jeder noch bekommt, bevor das Rohöl ausgeht, in was für einem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie das?
Wundern Sie sich nicht in einem Porsche. Mit Porsche habe ich nicht gebrochen. Da drüben steht mein Vorletzter, der 356 BT5. Mhm. Der wurde uns auf Schloss Dück gestohlen. Der hat sehr wenig Kraftstoff gebraucht. Sehr wenig. Nach dem Diebstahl habe ich meiner Frau von dem Geld einen Boxster gekauft. Und da begann ihre Blindheit. Und dann stand der Boxster immer nur rum. Und den Boxster habe ich dann verkauft an einen netten Vatersohn, nachdem er da 3 Jahre gestanden ist. Aber ich bin nach diesem schrecklichen Moment, bin ich ja ein glücklicher, wirklich glücklicher Audi-Fahrer geworden. Bin viel gefahren und dann habe ich mir den Q2 gekauft. Und der macht mich so glücklich mit seinem Benzinverbrauch. Und ich könnte mir vorstellen...
Sie würden das in den Q2 reinkippen?
Richtig.
Und wo würden Sie hinfahren?
Nach Genf, zum Autosalon, nach Genf.
Okay.
Und dann würde ich die Grabstätte von Peter Ustinov besuchen. Und unsere Freunde, Michel Mais Tochter, lebt in Roll am Genfer See. Mhm. Sind so, waren meine Lieblingsstrecken.
Das war Werner Eisele mit seiner fantastisch unaufgeregten Art zu erzählen. Ich lege euch wirklich sein letztes Buch ans Herz. Werner Eisele, Motor Racing Photography. Ein tolles Weihnachtsgeschenk für jeden Fan der goldenen Ära des Automobils. Und wenn euch die alte Schule gefällt, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung bei iTunes. Und das maximale Weihnachtsgeschenk von euch wären noch 5 Sterne. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.